SRF 3.
Terrorgefahr für die Schweiz. Ein schweizerisch-italienischer Doppelbürger muss seinen Pass abgeben, weil er in Syrien war. Die Schwulenehe in Italien wird erlaubt. Das Parlament hat endgültig und klar entschieden. Es gab kein Geheimabkommen zwischen der Schweiz und der PLO, sagt eine Arbeitsgruppe des Bundes. Der Buchautor widerspricht. Und das Wetter, morgen wird es regnerisch bei 15 Grad. Info 3, heute mit Karin Britsch. Zum ersten Mal überhaupt wollen die Schweizer Behörden einem Dschihadisten den Schweizer Pass entziehen. Die Begründung des Bundes, er sei eine Gefährdung für die Sicherheit des Landes. Bei dieser Antiterrormaßnahme gibt es allerdings ein Problem. Der Mann ist mutmaßlich tot. Sarah Nowotny über einen kuriosen Fall.
Der Mann heißt Christian I. Und wenn man Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration zuhört, dann scheint er Staatsfeind Nummer 1 zu sein.
Wir sprechen hier von Gräueltaten, die begangen worden sind, von Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen oder, und das ist ein wichtiger Punkt, von der Gefahr für die Schweiz.
Christian I. hat sich in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen. Deswegen ermittelt die Bundesanwaltschaft schon länger gegen ihn. Jetzt tut der Bund noch mehr. Wegen seiner Verbrechen soll Christian I. die Schweizer Staatsbürgerschaft verlieren. Danach dürfte er wohl auch nicht mehr in die Schweiz einreisen. Im Moment weiß niemand, wo Christian I. ist. Deshalb schreiben die Behörden im Bundesblatt, dass sie ihm die Staatsbürgerschaft entziehen wollen und dass er einen Monat Zeit habe, um sich dagegen zu wehren. Das Gesetz, das den Entzug der Staatsbürgerschaft erlaubt, gibt es schon seit 1953. Bloß hat man es noch nie angewendet. Kein Wunder, sagt Lea Wertheimer vom Staatssekretariat, denn die Hürden seien hoch. Man könne nur Doppelbürgern die Staatsbürgerschaft entziehen und nur nach schlimmen Verbrechen. Beides zusammen komme selten vor.
In diesem Fall haben wir jetzt entschieden, dass die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung höher zu gewichten ist.
Christian I. hat neben dem Schweizer Pass die italienische Staatsbürgerschaft. Italien sei zwar nicht darüber informiert, dass er wohl bald nur noch Italiener sei, aber die italienische Polizei suche ihn ebenfalls. Er kann deshalb laut Wertheimer nicht einfach unbehelligt ins Nachbarland reisen. Soweit, so einleuchtend. Allerdings, Kriegsreporter Kurt Pelder kennt Christian I.'s Fall bestens, war eine Zeit lang mit Hilfe sozialer Medien in Kontakt mit dem 19-Jährigen aus Winterthur. Und Kurt Pelder sagt Erstaunliches.
Mir haben zwei IS-Leute erzählt, dass er bei einem amerikanischen Luftangriff in der Nähe von Kobani umgekommen ist.
Und zwar bereits vor einem Jahr. Seither schreibt Christian I. nichts mehr auf den einschlägigen Plattformen im Internet und niemand hat mehr von ihm gehört. Kurt Pelder vermutet deshalb, dass ihm der Bund die Staatsbürgerschaft nicht entziehen will, weil er besonders schwere Verbrechen begangen habe, sondern weil er ein einfacher Fall sei, mit dem sich billig ein politisches Zeichen setzen lasse. Ein Toter, dessen Eltern sich kaum bis vor Bundesgericht wehren werden. Dem widerspricht Lea Wertheimer vom Staatssekretariat.
Wir können Ihnen nichts zum Verbleib des Mannes sagen, da sind wir an den Datenschutz gebunden. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir die Sicherheit der Schweiz schützen müssen und das tun wir mit dieser Maßnahme.
Noch haben die Behörden jedenfalls nichts von Christian I. gehört.
Eine Studie spaltet die Geister. Wen würde die Service Public-Initiative treffen? Alle oder doch nur die Manager, die obersten Manager? Dazu gleich mehr, zuerst jetzt aber zu Thomas Fuchs und weiteren Themen.
In Italien werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich anerkannt. Die Abgeordnetenkammer hat einem entsprechenden Gesetz deutlich zugestimmt. Der Senat hatte bereits im Februar Ja gesagt. Das Gesetz verpflichtet homosexuelle Partner zu gegenseitiger Unterstützung und stellt sie unter anderem auch im Erbrecht Ehepaaren gleich. Nicht möglich ist die Adoption von Kindern. Die EU erlaubt 5 Ländern wegen der Flüchtlingskrise beschränkte Grenzkontrollen bis im November zu verlängern. Es sind dies Deutschland, Dänemark, Schweden und Österreich sowie das Nicht-EU-Land Norwegen, das zum Schengen-Raum gehört. In Irak sind bei einem Bombenanschlag mindestens 52 Menschen getötet worden. Über 60 weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die Autobombe explodierte in Sadr City im Schiitenviertel der Hauptstadt Bagdad. Zum Anschlag bekannte sich die Terrororganisation IS. Das Bezirksgericht Bülach im Kanton Zürich hat einen Pfarrer wegen Beteiligung an Drogengeschäften verurteilt. Der 45-Jährige erhielt eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 27 Monaten. Er muss davon noch 5 Monate absitzen. Der Pfarrer hatte einem Bekannten geholfen, Drogentransporte aus Brasilien zu organisieren. Die Frau erhielt 3,5 Jahre Gefängnis unbedingt. Beim Tennisturnier in Rom haben sich Timea Baczynski und Roger Federer für die Achtelfinals qualifiziert. Baczynski setzte sich in der 2. Runde gegen Lesia Zurenko aus der Ukraine durch, Roger Federer gegen den Deutschen Alexander Zverev. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.921 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,4%. Der Euro wird zu 1.11.00 gehandelt und der Dollar zu 97,15 Rappen.
Info 3 Abend.
Gab es ein geheimes Abkommen zwischen der Schweiz und der PLO? Ein Buchautor der NZZ behauptet dies. Eine Arbeitsgruppe des Bundes widerspricht. Der Buchautor aber bleibt bei seiner Aussage. Gaudenz Wacker kennt die ganze Geschichte.
Geheimabkommen mit PLO enthüllt, so titelte die NZZ vor 4 Monaten. 1970 habe der damalige SP-Bundesrat Pierre Graber ein Stillhalteabkommen mit der PLO abgeschlossen. Ziel, die Schweiz vor weiteren Terroranschlägen bewahren, nachdem sich die PLO zuvor zu einem Anschlag und einer Entführung auf Swissair-Flugzeuge bekannt hatte. Nun aber stellt eine interdepartementale Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesrats fest,
es wurde kein Hinweis, absolut kein Hinweis, weder mündlich noch schriftlich, auf ein solches Abkommen gefunden,
sagte Bundesratssprecher André Simonazzi heute vor den Bundeshausmedien. Der Bericht selbst wird noch deutlicher. Zwischen Vertretern der PLO und der Schweiz sei im September 1970 schlicht kein geheimes Abkommen abgeschlossen worden, steht da. Es gebe keinen Hinweis darauf in Archiven, auch nicht in Dokumenten, die NZZ-Autor Marcel Gier nicht einsehen konnte. Und auch alle noch lebenden Personen, die für Auskünfte in Frage kämen, wüssten nichts von einem solchen Abkommen. NZZ-Autor Marcel Gier selber sagt heute:
Diesen Bericht nehme ich zur Kenntnis, er ist sehr profund und man hat sehr viel Aufwand betrieben. Was ich schade finde, man hat sich beschränkt auf schriftliche Dokumente und angesichts des großen Aufwandes, finde ich, hätte es auch nicht geschadet, wenn man noch einige mündliche Quellen beigezogen hätte.
Die Arbeitsgruppe des Bundes habe sich bewusst nur in einem klar definierten Rahmen auf mündliche Quellen gestützt, schreibt sie. Sie wollte vor allem schriftliche Antworten, die sie veröffentlichen konnte. Dabei hatte die Arbeitsgruppe auch Kontakt mit PLO-Vertreter Farouk Kadoumi. Kadoumi ist ein zentraler Zeuge für NZZ-Autor Gier. Auf Fragen der Arbeitsgruppe hingegen antwortet Kadoumi nur noch schriftlich mit «I don't remember», also «ich erinnere mich nicht». Etwa auf die zentrale Frage, ob der PLO-Mann 1970 mit Pierre Graber einen Geheimdeal schloss. Gier zweifelt.
Er könnte ja sagen «nein», aber er sagt «I don't remember».
Außerdem, so stellt die Arbeitsgruppe des Bundes fest, seien auch die Ermittlungen zum Flugzeugabsturz bei Würenlingen 1970 nicht behindert worden. Mit dem Bericht setzen sich nun die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat auseinander.
Info 3 Abend.
Wer in einem bundesnahen Betrieb arbeitet, soll nicht mehr verdienen als ein Bundesrat. Das will die Initiative Pro Service Public. Soweit, so klar. Nur, wen diese Forderung treffen würde, ist unklar. Eine neue Studie geht nämlich von 8'000 Betroffenen aus, die bei der Swisscom, der Post oder der SBB arbeiten. Die Initianten hingegen sprechen von rund 80 Betroffenen. Was stimmt? Raphael von Matt rechnet.
Für Peter Salvisberg vom Initiativkomitee ist klar, die Studie, die der Tagesanzeiger heute veröffentlicht hat, stimme nicht.
Betroffen sind nur die Managersaläre und die Verwaltungsräte. Das sind rund 80 Leute, die mehr verdienen als ein Bundesrat. Und das wollen wir ja deckeln.
80 oder 8'000 Betroffene. Diese Diskrepanz erklärt sich dadurch, dass die Initianten und die Initiativgegner von unterschiedlichen Annahmen ausgehen. Die Initianten betonen, nur die Managerlöhne wären betroffen. Doch im Initiativtext heißt es, der Bund sorgt dafür, dass die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bundesnahen Betriebe nicht über denjenigen der Bundesverwaltung liegen. Damit seien alle Löhne gemeint, sagen die Gegner. Deshalb haben die Ökonomen im Auftrag der Initiativgegner für die Studie alle Löhne der gut 100'000 Swisscom-, Post- und SBB-Mitarbeiter mit jenen der Bundesangestellten verglichen. Sie kamen zum Schluss, dass rund 8000 Angestellte der bundesnahen Betriebe vom Lohndeckel betroffen wären. Doch Mitinitiant Peter Salvisberg vertritt eine andere Ansicht.
Die Deutungshoheit über einen Text bei der Initiative, der ist bei den Initianten. Wir wissen, was wir gewollt haben und nicht unsere Gegner.
Das stimme so nicht, widerspricht Markus Schäfer, Professor für Staatsrecht an der Universität Basel.
Den Initianten kommt keine Deutungshoheit über eine angenommene Volksinitiative zu. Es ist letztlich der Bundesrat, der zuerst einmal die Verfassung auslegt und dann die Bundesversammlung, die darüber beschließen muss, wie weit der Auslegungsspielraum ist.
Doch auch wenn das Parlament auf die Initianten hören und nur die Löhne der Manager von Post, SBB und Swisscom beschränken würde, würde sich das auf die Firmen stark auswirken, sagt FDP-Nationalrat Kurt Fluri, Mitglied des Nein-Komitees.
Weil jedes Lohnsystem natürlich ein gewisses Verhältnis setzt zwischen Kaderfunktionen und den anderen Angestelltenfunktionen. Und deswegen hat die Änderung der höchsten Lohnstufe selbstverständlich auch Auswirkungen auf die tieferen Einstufungen.
In diesem Punkt winkt nun wiederum Peter Salvisberg ab. Es sei überhaupt kein Problem, wenn die Lohnbeschränkungen nur für die Chefetage gelten. Die Meinungen darüber, wer von einer Lohnbeschränkung betroffen wäre, klaffen also weit auseinander. Die Diskussionen würden also bei einer Annahme am 5. Juni heftig weitergehen.
Wer hat recht, klar oder unklar? Sicher ist, Info 3 gibt es auch morgen wieder und auch jederzeit im Netz unter srf.ch/news. Redaktion heute Kevin Kahanes und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.